Rabe Info Podcast. Das Hintergrundmagazin auf 95,6.
Guten Tag und herzlich willkommen beim ersten Rabe Info im Jahr 2013. Das sind unsere Themen. Ist Fairtrade der moderne Kolonialwarenhandel? Versteckter Rassismus im europäischen Wohltätigkeitsdenken? Und Hoffnungslosigkeit und Selbstorganisation im krisengeschüttelten Griechenland? Unser Kopf der Woche ist die Sozialaktivistin Areti Agrafioti. Am Mikrofon Michael Spahr.
Rabe Info 95,6.
Wir kommen zuerst zu den Nachrichten, heute von und mit Benedikt Bachmann.
Seit gestern Abend, 17 Uhr, sind die Schauhäuser in der Elfenau Geschichte. Die Stadt Bern leistet sich das von der Stadtgärtnerei betriebene Tropenhaus und das Kakteenhaus nicht mehr. Was erst 2003 zum letzten Mal erneuert wurde, wird nun abgerissen. Die Pflanzensammlung, die unzählige Raritäten, darunter wunderschöne, seltene Kakteen, genauso wie Orchideen beherbergte, wird verschenkt. Doch ein Teil der Pflanzen haben keine neuen Besitzer gefunden oder können wegen der Größe nicht transportiert werden. Sie landen im Kompost. Viele Pflanzenfreunde reagierten mit Enttäuschung auf die 100.000 eingesparten Franken. Nach der Räumung werden die Schauhäuser abgerissen, es wird ein neues Gewächshaus für die Stadtgärtnerei erstellt. Der Solarboom in Deutschland geht weiter. Laut offiziellen Angaben wurden letztes Jahr eine Leistung von 7,6 Gigawatt installiert, etwas mehr als im Vorjahr. Insgesamt wurden in den letzten drei Jahren in Deutschland mehr als zwei Drittel der gesamten produzierten Solarenergie neu installiert. In Deutschland ist das Investieren in Solarenergie nach wie vor sehr attraktiv. Die garantierten Preise sind zwar gesenkt worden, doch sind die Preise für die neuen Solarmodule noch stärker gesunken. Deutschland wollte das Wachstum der Solarenergie mit der Senkung der garantiert bezahlten Preise für den Solarstrom eigentlich bremsen. Ungarns Verfassungsgericht hat Teile des umstrittenen Wahlgesetzes für verfassungswidrig erklärt. Somit muss die ungarische Regierung unter Viktor Orbán das Gesetz anpassen. Insbesondere die Registrierungspflicht, die das Wählen sehr kompliziert macht, wurde von Ungarns Opposition, aber auch von der EU seit längerem kritisiert. Sie würden Grundrechte verletzen. Insgesamt müssen 6 Paragraphen des Wahlgesetzes abgeändert werden. Die Regierung Orbán versprach, auf die Wählerregistrierung verzichten zu wollen. Auf der australischen Insel Tasmanien wüten derzeit riesige Waldbrände. Etwa 100 Personen werden nach Angaben des tasmanischen Polizeichefs derzeit vermisst. Über 3000 Personen wurden evakuiert. Ungewöhnlich hohe Temperaturen von über 40 Grad Celsius gelten als Ursache für die Waldbrände. Hunderte Kilometer Wald stehen unkontrolliert in Flammen. Auch viele Wohnhäuser wurden Opfer der Flammen. Dies berichtet die tasmanische Feuerwehr. Dank abflauender Winde konnten die Feuerwehr rund 20 aktive Feuer unter Kontrolle bringen. In weiten Teilen Australiens herrscht derzeit eine ungewöhnliche Trockenheit. Und noch zum Wetter. Morgen Dienstag liegt die Obergrenze des Nebels bei rund 800 Meter. Er wird sich im Verlauf des Tages teilweise auflösen. Oberhalb des Nebels und in den nebelfreien Gebieten ist es meist sonnig, bei 4 Grad. Die weiteren Prognosen. In der Nacht auf Mittwoch gibt es Frost. Bis am Donnerstag ist es weiterhin meist sonnig. Der morgendliche Nebel löst sich überwiegend auf. Am Donnerstag kommen gegen Abend Wolken und Regen auf. Auch am Freitag regnet es teilweise. Die Temperaturen erreichen 5 Grad.
Rabe Info, das Hintergrundmagazin auf 95,6.
Wir kommen zum ersten Hintergrundbeitrag. Früher wurden Läden, die Waren aus dem sogenannten globalen Süden verkauften, Kolonialwarenläden genannt, weil Produkte wie Bananen, Kaffee oder Kakao kamen aus den Kolonien Europas. Genau diese Produkte kommen auch heute noch aus dem globalen Süden und genau diese Produkte erhalten oft das Zertifikat Fairtrade. also fairer Handel. Mit diesem Zertifikat wird sichergestellt, dass die Menschen, die diese Produkte ernten, unter fairen Bedingungen arbeiten oder entlöhnt werden. An sich eine gute Sache. Kritisch äußert sich nun Timo Kiesel. Der Kolonialismus-Experte, Globalisierungskritiker und Filmemacher betreibt unter anderem die Organisation Glocal e.V. und er hat kürzlich den Film White Charity, weiße Wohltätigkeit, realisiert. Darin kritisiert er den versteckten Rassismus und Kolonialismus im sogenannten Fairtrade. Unsere Kollegin Maike von Radio Dreieckland Freiburg wollte von Timo Kiesel wissen, wo Fairtrade problematisch wird.
Alle Menschen im globalen Norden werden eine bestimmte Identitätsposition zugeschrieben, also dass sie als modern gelten, zum Beispiel aktiv hatte ich schon genannt, dass sie reich sind oder zumindest das Geld haben, dass sie politisch handeln, sind, einen Subjektstatus haben. Und auf der anderen Seite Menschen im globalen Süden gelten als unterentwickelt, als hilfsbedürftig. Sie sind, haben zwar die Möglichkeit zu produzieren, aber darüber hinaus sind sie trotzdem noch abhängig von unserer Unterstützung. Also ganz spannend, im fairen Handel wird zwar sehr viel von Partnerschaft auf gleicher Augenhöhe gesprochen, aber immer wieder und auch in ganz zentralen Dokumenten fällt das Wort Unterstützung. Und es ist auch ganz klar, dass es im fairen Handel immer um eine einseitige Unterstützung handelt, die von Nord nach Süd reist und dass es sozusagen keine wechselseitige Partnerschaft oder Unterstützung ist, sondern dass es eine One-Way-Geschichte ist. Das Interessante ist, dass die Siegelorganisationen, wie gesagt, bis auf eine, die in Südafrika ist, alle hier im globalen Norden sind und gleichzeitig aber nur das als den Siegel kennzeichnen oder auszeichnen, als fair, was im globalen Süden stattfindet. Das heißt, die Herstellung und Verarbeitung, soweit es im globalen Süden stattfindet, der Transport von fair gehandelten Produkten, genauso wie die Weiterverarbeitung hier, als auch der Verkauf, also zum Beispiel hier auch in Discountern bei Lidl oder bei McDonald's oder auch in sogenannten ehrenamtlichen Weltläden, das alles fließt nicht mit in eine Siegelvergabe rein. Das heißt, da können auch, also jetzt bei Lidl zum Beispiel, ausbeuterische Arbeitsbedingungen durchaus gegeben sein und trotzdem bekommt die Schokolade, die dort verkauft wird, das Label, dass sie fair gehandelt ist.
Ist das jetzt ein Plädoyer quasi dafür, die gesamte Handelskette besser zu reglementieren?
Die Kritik daran ist, also letztendlich zu schauen, was bedeutet das oder was liegt da auf einer ideologischen Ebene dahinter. Und zwar ist da unsere Kritik dran, dass fair eigentlich nur das sein kann, was im globalen Süden hergestellt wird, weil dort eine bestimmte Hilfsbedürftigkeit letztendlich auch oder Unterlegenheit gesehen wird. Gleichzeitig braucht es aber unseres Erachtens letztendlich einen Blick auf das gesamte System, auf kapitalistische Strukturen, in denen der faire Handel sich ja durchaus auch bewegt und letztendlich auch auf eine Zertifizierung von Produkten, die hier hergestellt werden. Und da zählen Arbeitsbedingungen hier eben genauso eine wichtige Rolle wie Arbeitsbedingungen im globalen Süden.
Weltläden sind moderne Kolonialwarenläden, stellst du in den Raum. Das ist erstmal sehr provokativ. Die Information von gewaltsamer Vergangenheit wird aber im Weltladen wirklich ausgeblendet und stattdessen wird ein Lebensgefühl verkauft. Eine Illusion von einer Welt. Stichwort Exotismus.
Vielleicht zum einen nochmal zu den Kolonialwaren. Das Spannende ist ja, dass man, wenn man sich die Hauptartikel des fairen Handels anschaut, dass es eigentlich fast durchgehend Produkte sind, die während der Kolonialzeit in Länder des globalen Südens überhaupt erst eingeführt worden sind, also Kaffee, Tee, Zucker, Kakao etc., also die werden ja jetzt, da wo sie jetzt gerade produziert werden, nicht schon immer da produziert und es gab letztendlich einen Wandel hin von Subsistenzwirtschaft hin zu einer Cash-Crop-Produktion für den globalen Norden hier in erster Linie oder also für reiche Menschen generell, aber größtenteils auch hier für den globalen Norden. Meines Erachtens muss es da auch eine Auseinandersetzung mit einer gewalttätigen Geschichte geben, die überhaupt zu der Situation geführt hat, dass es auch letztendlich so eine globale Arbeitsteilung gibt, dass Menschen im globalen Süden, selbst im fairen Handel, immer noch zu, sag ich mal, sehr geringen Löhnen für den Luxus und den Komfort von uns hier im Norden arbeiten. Das passiert dann sowohl im Weltladenbereich als auch in anderen Bereichen des fairen Handels nicht. Also vielleicht nochmal, da ist ganz wichtig zu unterscheiden, dass der faire Handel natürlich auch nicht ein einheitlicher Akteur ist, sondern in sehr unterschiedlichen Akteuren sich aufsplitten lässt und dass es insgesamt gerade eher so eine Mainstream-Strategie des fairen Handels gibt, wo auch zum Beispiel viele Weltläden überhaupt gar nicht mitgehen. Und trotzdem beobachten wir, dass viele Kritikpunkte aus einer postkolonialen Perspektive letztendlich auf Weltläden genauso zutreffen wie auf Siegelorganisationen oder auf andere große Verhandelsakteure. Und was die Darstellungspolitik angeht, ist es spannend, wenn man sich zum Beispiel Verpackungen anschaut, könnte man ja denken, fairer Handel ist ursprünglich ja mit einer politischen Idee auch gestartet, dass auf Verpackungen auch irgendwie politische Botschaften mit drauf sind. Aber das passiert nicht, sondern es geht wirklich um eine Wohlfühlatmosphäre zu verbreiten, sowohl auf den Verpackungen als auch in den Weltläden selbst. Gleichzeitig wird ein Gefühl von Exotik mitvermittelt durch die Düfte, Farben, Produkte auch, die letztendlich mitverkauft werden. Man könnte ja zum Beispiel genauso auch viel stärkeren Fokus auf Kleidung, Schuhe, Technik und so weiter legen, die ja genauso Bedarf von Fair Trade, und stattdessen wird sehr stark auf Lebensmittel und dann vor allem auch auf Handwerkskunst und Non-Food-Produkte, die eher im Bereich traditioneller Gegenstände etc. zu verorten sind.
Sagt Timo Kiesel, der Kolonialismus-Experte und Globalisierungskritiker, betreibt die Organisation Glocal e.V. und hat kürzlich den Film White Charity, weiße Wohltätigkeit, realisiert.
95,6 Rabe Info.
People have no more hope. Die Leute haben keine Hoffnung mehr, sagt die griechische Aktivistin Areti Agrafioti aus Athen. Die Sparwut der griechischen Regierung hat massive Auswirkungen auf den Alltag der Griechen und Griechinnen. Vielen fehlt es inzwischen schon am nötigsten zum Überleben an Nahrungsmitteln oder Medikamenten. Darüber hat Wilma Rall mit Areti Agrafioti gesprochen. Die Aktivistin aus Athen ist unser erster Kopf der Woche im neuen Jahr. Sie engagiert sich bei zwei freien Radios, in sozialen Projekten und Bewegungen, und wenn immer in Athen demonstriert wird, ist auch Areti Agrafioti dabei.
In letzter Zeit las man in den Zeitungen sehr viel über Griechenland und meistens ging es ja darum, ob Griechenland die Anforderungen der Troika erfüllt, um die nächste Tranche der Finanzspritze zu erhalten. Für den griechischen Staat heißt das Sparen, Sparen, Sparen im Bildungs- und Gesundheitsbereich überall.
The measures are so strict. The present government, consisting of three parties, they are all committed to keeping Greece inside the Eurozone at any cost.
Die Vorgaben sind so strikt und das oberste Ziel der griechischen Regierung ist, dass Griechenland in der Eurozone bleibt. Die Koalition aus Rechten und Sozialisten unterschreibt alles, was die Troika von uns verlangt. Wenn ich Troika sage, meine ich die internationalen Geldgeber, die EU-Kommission, die Europäische Zentralbank und der Internationale Währungsfonds. Die Troika ist davon überzeugt, dass wenn wir in Griechenland die Löhne kürzen und die Renten senken, wir Geld sparen und unsere Schulden zurückzahlen können. Schulden, die wir seit dem Bürgerkrieg in Griechenland in den 60er Jahren, ja eigentlich seit dem Zweiten Weltkrieg, angesammelt haben.
The big loans that have been made ever since the end of the Second World War and the Civil War in Greece, that is the beginning of the 60s.
Was hat das denn für Auswirkungen auf die Bevölkerung in Griechenland? Die Armut nimmt rasant zu im Moment. Die Leute können nicht mehr zum Arzt gehen.
I will tell you, they cut down all the subsidies for both health and education.
Die Regierung hat die Subventionen im Bildungs- und im Gesundheitswesen massiv zusammengestrichen. Daraufhin wurden in einem ersten Schritt die kleineren Krankenhäuser in den Quartieren geschlossen. In der griechischen Hauptstadt Athen waren die Spitäler immer voller Menschen. Inzwischen sind sie geschlossen. Die Patienten und Patientinnen wurden in größere Spitäler verlegt. Dort aber stellen sie nicht mehr Personal an. Im Gegenteil, es werden immer mehr Ärztinnen und Krankenpfleger entlassen. Die Krankenversicherungen haben kein Geld mehr, um die Pharmaunternehmen zu bezahlen. In den Spitälern fehlt es deshalb an Medikamenten. Das ist unglaublich.
The next morning, after the voting of the last package of measures,
einen Tag, nachdem das griechische Parlament den neuen Sparforderungen der Troika zugestimmt hatte, um eine weitere Finanzspritze zu erhalten, wurde 15.000 Staatsangestellten mitgeteilt, dass sie ihren Lohn ein weiteres Jahr erhalten, dann aber entlassen werden. Auch private Firmen müssen schließen und ihre Angestellten entlassen. In vielen Familien sind inzwischen alle arbeitslos.
Desperate people who find their lives without any hope.
Die Hoffnungslosigkeit ist riesig und die Selbstmordrate steigt. Und die Dinge werden immer schlimmer. Die Sache ist die, immer wenn der Internationale Währungsfonds IWF eingreift, Um finanzielle Probleme zu lösen, wird die wirtschaftliche Situation in den Ländern nicht besser. Von dem her gibt es auch in Griechenland wenig Hoffnung, dass sich an den Schulden oder der wirtschaftlichen Entwicklung etwas ändert. Das Schlimmste ist, dass wir die Hoffnung verloren haben. Die Leute haben das Vertrauen in die Politik verloren, wegen den vielen Korruptionsfällen. Und mit der steigenden Zahl von Immigranten aus Afrika und Asien verbreitet sich auch der Rassismus. Es gibt immer mehr Fremdenfeindlichkeit und gewalttätige Übergriffe in Athen auf kleine Geschäfte von Immigranten aus der Türkei, Pakistan oder Afghanistan.
We have racism rising. They smash little businesses of theirs, Afghanistani people or Pakistanians and so on. And the problem goes on.
Wie schnell ist denn die aktuelle Finanz- und Wirtschaftskrise über Griechenland gekommen? Von außen hat man das Gefühl, dass alles sehr schnell geht, dass jetzt alles zusammenbricht.
As I told you, we're very hopeless. I don't know what's going on really.
Wie ich gesagt habe, die Leute sind hoffnungslos. Ich weiß nicht, was wirklich abgeht in Griechenland. Und ich fühle mich hoffnungslos. Alle fühlen sich hoffnungslos. Und es gibt sehr viel Wut und Verzweiflung. Deshalb gehen wir auch ständig wieder auf die Straße und demonstrieren. Die aktuelle Troika-Regierung ist sehr schwach. Eine Koalition aus der sozialdemokratischen PASOK, den Konservativen und der demokratischen Linken. Im Moment gewinnt die linke Oppositionspartei Syriza an Kraft. Wenn jetzt Wahlen wären, hätte Syriza große Chancen auf einen Wahlsieg. Und vielleicht würde sie alles besser managen.
Was für einen Weg will denn die Syriza verfolgen? Was für Lösungsansätze hat sie? Wieso haben Sie mehr Vertrauen in die Syriza als in die aktuelle Regierungskoalition?
Because they say that this debt is not sustainable. It cannot be paid back. It is impossible.
Weil Syriza sagt, dass wir die Schulden nicht zurückzahlen können. Es sind zu viele. Und weil sie sagen, man solle die Löhne nicht kürzen. Weil wenn die Leute immer weniger Geld haben, können sie auch immer weniger ausgeben. Und darunter wiederum leidet die Wirtschaft. Es ist ein Teufelskreis. Außerdem kauft die Regierung weiterhin militärische Güter aus Deutschland. Und Steuererhöhungen für vermögende Leute sind nicht geplant. Bis jetzt haben viele Reiche gar keine Steuern gezahlt. Und jetzt verfrachten sie ihre Vermögen ins Ausland. Die politisch Verantwortlichen zeigen keinen Willen, vermögende Leute stärker zu besteuern.
Sie sagten, viele Griechen und Griechinnen hätten die Hoffnung verloren. Es gäbe viel Wut, die Leute protestierten. Entsteht denn gleichzeitig auch etwas? Also selbstorganisierte Basisbewegungen, Gruppierungen, Bürgerinitiativen?
Yes, of course. This desperate situation brings people together.
Die verzweifelte Situation bringt die Leute zusammen. Es gibt viele Solidaritätsaktionen. Genossenschaftscafés, kleinere Läden, die Grundnahrungsmittel wie Reis oder Kartoffeln zum Einkaufspreis abgeben. Wir sammeln Medikamente für Apotheken, wo auch Ärzte und Krankenschwestern gratis arbeiten. Ich hoffe, diese Krise ist eine Chance für einen anderen Lifestyle, dass wir uns vom Wachstumswahn verabschieden. Wir sind total verwöhnt gewesen. Nicht nur die griechische Gesellschaft, sondern der ganze Westen.
I hope this crisis is a chance for another lifestyle, degrowth. We've been spoiled. Not just the Greek society, but the Western society itself.
Sie sprachen gerade von einer Chance auf einen Neubeginn, auf einen Wandel. Denken Sie, die europäischen Staaten müssen durch diese Krise hindurch, um das aktuelle System zu retten? Oder denken Sie, das System wird schlicht zusammenbrechen?
Die aktuelle Krise ist keine nationale Finanzkrise. Das kapitalistische, von den Banken dominierte System ist in der Krise. Von Südeuropa aus dehnt sich die Krise nach Zentraleuropa und die ganze Welt aus. Wir müssen also das System ändern. Wir müssen nach unseren Bedürfnissen leben. Menschen, das soziale Leben soll über dem Profit stehen. Vielleicht eine utopische Idee, aber daran glaube ich.
Putting people, social life above profits may be utopic, but this is what I believe in.
Sagt die Aktivistin Areti Agrafioti aus Athen. Sie war unser Kopf der Woche.
Rabe Info. Das Hintergrundmagazin auf 95,6.
Das war das Rabe Info vom Montag, dem 7. Januar. Sie hören Beiträge von Wilmar All, Benedikt Bachmann und Radio Dreieckland Freiburg. Am Mikrofon verabschiedet sich der Michael Spahr. Ich wünsche euch noch ein gutes Neues. Auf Wiederhören.
Rabe Info Podcast. Das Hintergrundmagazin auf 95,6.